Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, wir sind in der Zeit zwischen Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahr, und Yom Kippur, dem jüdischen Versöhnungstag. Es ist die Zeit der Besinnung, der Aseret Yemei Tshuvah. Und es ist auch die Zeit, in der sich die Menschen fragen, was ist der Sinn des Lebens, wohin gehen wir, von wo kommen wir. Und heute sprechen wir über genau dieses Thema. Was ist der Sinn unseres Lebens, wofür leben wir?
Wenn ich es philosophisch sagen würde, dann in der Hoffnung, ein gutes Leben zu haben. Wir Philosophen arbeiten ja Tag und Nacht an Gedanken, an Strukturen, an Methoden, aber auch an Fragen, wie kann der Mensch ein gutes Leben haben? Ein gutes Leben wäre, theoretisch gesprochen, ein selbsterfülltes Leben. Ein Leben, das so weit wie möglich die Authentizität des Individuums ermöglicht. Aber ein Leben braucht mehr als nur einen Menschen, es braucht viele Menschen, nicht nur zum Überleben, sondern zum Leben. Der Mensch kann ohne Gefühle und ohne Beziehungen nicht nur nicht sozial überleben, sondern auch emotional ist er auf andere Menschen angewiesen. Der religiöse Mensch würde sagen, diese Frage stellt sich nicht. Gott hat uns in diese Welt gebracht. Gott wird uns von dieser Welt wieder nehmen. Es ist ein Zwischenbesuch. Und der Mensch sollte sich überhaupt nicht diese Frage stellen. Wenn man aber wiederum nicht religiös mit dieser Frage umgeht, wird es kompliziert, nicht selten frustrierend, sehr oft neurotisch. Denn der Sinn des Lebens ist eine Konstruktion, die selbstverständlich auch etwas mit unserem Narzissmus, mit unserer Eitelkeit zu tun hat. Die unmögliche Antwort ist, dass es eigentlich keinen Sinn des Lebens gibt. Warum auch? Wir leben und dann hören wir auf zu leben. Dazwischen heißt es Leben. Und wer schweres Leben hinter sich hat oder vor sich haben wird, der wird sich noch mehr nach dem Sinn des Lebens fragen als diejenigen, die es halbwegs gut hatten. Faszinierend ist mittlerweile festzustellen, dass diejenigen, die ein sehr gutes Leben haben, auch ein materielles vor allen Dingen, trotzdem mit dem Sinn des Lebens hadern. Die Sinnfrage ist eine lebenslange Lebensfrage.
Wenn wir bei der, was Sie gesagt haben, unmöglichen Art des Lebens sind, nämlich die Lebensanschauung ohne Religion, also was ist der Sinn des Lebens, wenn man nicht glaubt, dann kann das ja ganz absolut werden, weil die Menschen nur im Moment in der Gegenwart und vielleicht noch für die nahe Zukunft, aber für nichts anderes leben. Wie kann man da vernünftig leben?
Die Vernunft ist wieder eine eigene Kategorie in unserer Diskussion. Ich würde einen Schritt zurückgehen. Ein gutes Leben hat Werte. Die können sich verändern. Darüber kann man unendlich streiten. Meist erreicht man sie nie. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine Ethik entwickelt aus einer Moral heraus, die übrigens keine religiöse Moral sein muss. Und aus diesem Versuch, ein Leben zu leben, wo Anspruch und Wirklichkeit des Individuums in einer maximalen Deckung zusammenfällt, ist eine Möglichkeit zu sagen, ich habe ein sinnvolles Leben. Beispielsweise Menschen, die karikativ arbeiten, Menschen, die sich für andere Menschen sozial einsetzen. Aber auch ein Beruf des Arztes, ein Beruf, der Menschenleben rettet. Wir würden immer sagen, das ist ein sehr sinnvoller Beruf und dadurch auch ein sinnvolles Leben. Aber Mutter oder Vater sein, ich will auch ausdrücklich sagen, Vater, ich bin einer. Ich kann nur sagen, seit ich meine Kinder habe, empfinde ich mein Leben als sinnvoller als davor. Verantwortung übernehmen macht Leben sinnvoll. Solidarisch sein macht Leben sinnvoll. Sinnvoll bedeutet auch, eine Spiegelung zu bekommen von den Menschen um einen herum, dass man andere Menschen menschlich behandelt. Sinn und sinnvoll kann aber auch sein, zu forschen, zu lesen, nachzudenken. Aber auch der Schreiner ist ein sinnvoller Mensch, weil er mir den Schreibtisch baut, der mich wiederum optimal arbeiten lässt. Also, ich finde, es sollte keine Kategorisierung des Sinnvollen geben, sondern es sollte neben den Werten den jeweiligen Menschen geben, der in seinem Leben, soweit er oder sie kann, ein Leben der Erfüllung lebt. Und die Erfüllung ist natürlich einerseits eine Momentaufnahme. Wird man älter, entdeckt man, ob diese Momentaufnahme eine lange Linie des Lebens war. Ich will ausdrücklich darauf hinweisen, keine lineare Linie, sondern mit vielen Zacken und Unterbrechungen. Oder ob sie in der Tat nur aus wenigen Punkten bestand. Ich würde dann sagen, wenn es bei wenigen Punkten geblieben ist, dann war es jedenfalls ein Leben, das kein glückliches war.
Die Frage ist ja bei beiden, wenn man religiös lebt, mit Glauben lebt oder nicht glaubt, man kommt rasch in die Gefahr, dass man fremdgesteuert ist, wenn man sich an Ideologien oder eben an eine Religion hängt. Sie haben das jetzt gerade so ein wenig ausformuliert, was für Möglichkeiten es gibt. Vernünftig zu leben wäre dann schon noch die Kategorie, die dazukommt. Wie würden Sie diese in Freiheit sinnvoll betrachten?
Also bei allem Respekt vor Religion, auch vor der jüdischen Religion, die Entmündigung bzw. die Vorgabe der Gebote und der Verbote, der sehr getaktete Stil, wie man leben muss, um vor Gott zu bestehen, ist eine der Autonomie widersprechenden Formen. Zweitens, das Wort sagt es schon, der Glaube ist das Gegenteil vom Wissen. Der Glaube hat viele emotionale Anteile, Wissen und Vernunft sind rationale Anteile. Ich bevorzuge die zweite Version, denn ich glaube, dass die Verhandlung »So will ich leben« auch ein Komma braucht mit dem Wort »weil«, also Begründungen. Wenn Sie religiös sind, dann antworten Sie, weil ich an Gott glaube. Oder weil ich an die Religion glaube. Das ist eine Kreislauf, eine Zirkelbegründung. Wenn Sie vernünftig reden und begründen müssen, dann müssen Sie sich vor allen Dingen klar machen, unter welcher Ethik, unter welchen Bedingungen will ich leben und unter welcher Ethik will ich mit anderen Menschen leben und was sind Dinge, die ich tue, die mir sinnvoll erscheinen und auch anderen Menschen helfen, jedenfalls eine egozentrische Lebensart widersprechen. Natürlich kann man auch egozentrisch leben. Man kann übrigens auch ein sinnvolles Leben empfinden, auch wenn wir das alles nicht nachvollziehen könnten, wenn man kriminell ist. Aber nehmen Sie dann solche Dinge, die den Menschen auch passieren. Sie werden süchtig. Das ganze Leben gleitet ihnen wiederum aus der Kontrolle. Es ist trotzdem ein sinnvolles, wertvolles Leben. Denn das Leben in seiner Gesamtheit, und das ist mir schon wichtig, das wertvolle Leben, definiert sich nicht nur, was der Mensch in seiner Lebensbiografie alles tut oder nicht tut, sondern in seinem Menschsein an sich. Dieser humanistische Gedanke ist wiederum steuernd für das, was Sie mit dem Thema Sinn besprechen. Der Mensch muss nicht sinnvoll leben, denn der Sinn seines Lebens ist das Leben an sich. Und je intellektueller, je akademischer, je philosophischer wir anfangen zu diskutieren, desto mehr muss man ja Ihre Frage wiederum in Frage stellen. Was soll dieser Sinn? Welche Konstruktion ist das eigentlich? Die Pflicht des Lebens, auch von der Evolution in unserer DNA, ist wie alle anderen Lebewesen auch auf dieser Welt zu überleben. Die Tatsache, dass es ein paar hundert Millionen, vielleicht 2 Milliarden Menschen gibt, die nicht mehr im Überlebenszyklus sind, sondern im Leben, das bedeutet, es gibt gutes Einkommen, es gibt Infrastruktur, es gibt ein Dach über dem Kopf, es gibt sichere Mahlzeiten, führt dazu, dass solche Sinnfragen auch eine neue Kategorie bekommen. Es gibt übrigens junge Menschen, und seit es das Internet gibt, deren Sinn nur darin besteht, Likes zu bekommen, deren Sinn nur darin besteht, Influencerin zu sein, deren Sinn nur der Oberfläche und der Oberflächlichkeit gegenüber ist. Ich glaube nicht, dass wir das richten sollten. Ich glaube auch nicht, dass wir das eine und das andere gegeneinander stellen sollten. Und deswegen ist auch die Sinnfrage individuell. Aber ich will noch einmal grundsätzlich uns allen die Frage stellen, kann es ein gutes Leben geben, ohne dass ich sagen würde, dieses Leben hat einen Sinn?
In der Philosophie gibt es diese Kategorisierung der Moral, der Ethik, Vielleicht hat Albert Camus das sogar gesprengt mit seinem Essay über Sisyphos und die Frage der Absurdität des Lebens, wie man sich verhält. In dieser Situation sind wir ja gerade auch in diesen herausgeforderten Zeiten. Die Philosophie ist oft klar, aber wenn man es dann runterzubrechen versucht auf die Realität, dann gibt es einen großen Gap. Sie erkennen das. Wie verhält man sich vielleicht nicht sinnvoll in so einer Situation, aber richtig, weil am Schluss ist es ein existenzieller Kampf und wir wissen, wir sind Naturwesen, der existenzielle Kampf geht oft in die andere als die intellektuelle Richtung.
Also mit dem Sinnvoll würde ich gerne nochmal beginnen. Der Mensch überschätzt sich ununterbrochen. Der Mensch ist ein sehr eitles Wesen. Vielleicht ist das übrigens auch von der Natur so angesetzt, denn dadurch entstehen Leistungsbedingungen, die den Fortschritt ermöglichen. Vielleicht. Vielleicht aber auch ist der Mensch ein hoffnungsloser Fall. Das einzige Lebewesen mit Bewusstsein. Das einzige Lebewesen, das sich selbst beobachtet, betrachtet und darüber nachdenkt. Da gibt es vieles, was man da so beobachtet, wo ich mir schwer vorstellen kann, dass wenn man nicht geprägt wäre von Eitelkeit, man so sehr glücklich ist, sich selbst dabei zu sehen, wie man lebt. Ich würde doch nochmal deswegen dafür plädieren, dass wir die Schule derjenigen Philosophinnen weiterdenken, die die Sinnfrage an sich bereits als einen kategorischen Fehler betrachten. Sie haben Camus genannt, wir werden auf diese Welt geworfen, keiner fragt uns. Wir werden aus dieser Welt genommen, keiner fragt uns. Dazwischen lebt der eine ein paar Stunden nur, und der andere 102 Jahre. Wir kennen die strukturelle Zufälligkeit und Beliebigkeit. Wer sind die Eltern, die ich bekomme? Wo werde ich leben? All das in Sinn zu übersetzen, erscheint mir dann doch sehr anstrengend. Und daraus Logik zu entwickeln, eher unterkomplex. Bleiben wir aber bei der Frage, habe ich das richtige Leben oder das falsche Leben gelebt? Das ist wichtig, weil das eine ethische Kategorie ist. Die moralische wäre furchtbar zu fragen, war ich gut oder war ich böse in meinem Leben? Bleiben wir also bei richtig oder falsch. Richtig und falsch hat eine Außenwirkung. Habe ich mich so verhalten, dass die Menschen, denen ich begegnet bin, so weit wie möglich von mir sagen werden, ich bin ihnen gerecht geworden. Das heißt, zwei Menschen, drei Menschen, vier Menschen kommen aufeinander zu und lassen sich den Raum und respektieren das Gegenüber und. Habe ich das richtige Leben mir gegenüber gelebt, ist allerdings die quälendere Frage. Viele Menschen werden aufgrund ihrer Erziehung, aufgrund der Umstände, in denen sie aufwachsen, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Eltern, aufgrund ihrer sozialen Herkunft, bereits so markiert, dass sie ihre Träume sehr selten, sehr oft übrigens nicht erfüllen können. Sie sind nicht in der Lage, beispielsweise eine höhere Bildung zu akquirieren, im Gegensatz zu denen, die in Anführungsstrichen in richtigen Familien aufwachsen. In Familien kann sehr, sehr viel Menschliches zerstört werden. Eltern sind gewalttätig, Eltern vergewaltigen, Eltern sind laut, Eltern machen den Kindern Minderwertigkeitskomplexe, Eltern arbeiten ihre eigenen Neurosen an Kindern ab. Das klingt hart, ist nicht die Regel, aber schon lange keine Quantité negligible mehr. Sich davon zu befreien und das richtige Leben für sich zu entwickeln, ist insofern schwer, weil das richtige Leben letztendlich emotional Überwindung kostet, um daraus erst rational Entscheidungen treffen zu können. Das ist ein Prozess, der sehr viel Zeit dauert. Aber letztendlich will ich dann doch sehr optimistisch davon ausgehen, sehr viele Menschen, die sich anstrengen, aus ihrem gegebenen Leben zu ihrem Gewünschten zu kommen, haben sehr viel geschafft. Es sind nicht wenige, die so viel schaffen.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.